Und wir waren reingedrängt, 100 Leute in einem Waggon. Aber das war schrecklich, weil der Waggon, die Türen von dem Waggon, die fassen das mittelste Drittel. Dort waren zwei SS-Leute, die Wachleute, in einem Drittel vom Waggon 50 Leute, im zweiten Eckdrittel auch 50 Leute. Das war traurig, das war sehr schlecht, sehr schwer zu erklären, wie das aussieht. Die Leute, entweder alle sind wir gestanden, oder einer, wenn sich runtersetzen wollen, da muss einer in die Schoß von der zweiten reindringen sich, ja. Da habe ich weiter Glück gehabt, ich und mein Vater saßen in der ersten Reihe, in der Nähe von den zwei Wachleuten, da haben wir wenigstens Luft gehabt. Die Leute von unten sind einfach erstickt worden, weil die keine Luft haben. So fahren wir 9 oder 10 Tage, bis wir nach Dachau gekommen sind. Ich weiß nicht, vielleicht 800 Kilometer. Und wir, also waren doch Leute, die gestorben sind. Und die sind erstickt worden, sind wahnsinnig geworden. Es war ein Fall, ein sogenannter Rosenthal, der war ein Apotheker, der wollte, also ein Geschäft mit den DSS-Leuten, die haben doch Wasser gekriegt, immer, wenn der Zug sich abgestellt. Das hat er vorgeschlagen, diesen Wachmann, für zwei, ein bisschen Schluck Wasser, ja. Er hat goldene Zähne, die Zähne rausreißen, ihm geben. Der SS-Mann hat es gemacht, aber hat ihm nichts gegeben, kein Wasser. Der Mann ist nachher ist verrückt worden und die haben uns nicht lassen, die Leuche rausschmeißen. Wir beten sie sich. Das Raufschmeißen von der Waggon, nein, man darf nicht. Da hatten sich raufgesetzt. Wer tot war, hatten sich raufgesetzt, war schon ein bisschen mehr Platz. Nach Dachau sind wir angekommen, 1000 von den 4500, 1500 Häftlinge. Also wir waren halb tot. Ich kann sich erinnern, dass ich ganz taub war. Das Zahnfleisch tut sehr weh, ja. Wir haben schon dort in Dachau wenig Brot gekriegt und Essen. Das Brot können wir nicht essen, wir müssen das in Wasser weichen, dass man das essen will. Dort waren wir in Dachau, waren wir ungefähr 2 Wochen und nachher kamen wir nach Kaufringsee. Herum den Lager waren Zaun von Stecheldraht, aber teilweise Doppelzaun.
Elektrisch auch.
Elektrisch, alles elektrisch. Und Leute, die bestrafen wurden, ja, also wenn man was nicht richtig gemacht hat, vielleicht einen Kartoffel gestohlen oder sowas, da musste er eine ganze Nacht zwischen die zwei Zaunen stehen. Und wenn er umgefallen ist, nach vorne oder nach unten, da ist er gleich elektrisiert worden und am Platz umgekommen, ja. Das war Strafe hier, ja. Es war ein Fall, es waren mehrere Fälle von Hinrichten in Lager, das hat man immer am Sonntag gemacht.
Lager 7, ja.
Lager 7, ich spreche immer von Lager 7. Ich war nur in Lager 7 bis zu Ende. Die Hinrichtungen waren immer am Sonntagvormittag, weil man nicht in die Arbeit geht. Da haben sämtliche Häftlinge müssen an den Feldplatz treten. Und da war in der Mitte war die Galgen.
Galgen, ja.
Galgen. Ein jämmerlichen Fall kann ich sich erinnern. Das war ein Vater und Sohn. Ich weiß, dass er von der Stadt Mukachevo war. Nicht weit von unserer Stadt. Auch mit Schulden, dass die entlaufen wollen. Ja? Vater und Sohn, die waren rot angezogen, die gehen hinauf, hatten geschleppt, die wollten doch nicht rein. Der Sohn war ein junger Bursch. Die haben so geweint, man hat sie die mussten eine Leiter hinaufgehen auf die Plattform. Ja? Und da oben war der Willi, der war ein Mörder, der Lagerältester. Der hat die Hinrichtung gemacht, Aber bevor man das hingerichtet hat, man vorgelesen, hat ein SS-Mann vorgelesen mit seinen Trichter, ja, dass man hören soll, ja, der Urteil. Es war ein Urteil, ja, dass man hier richtete, diesen Vater und Sohn. Der Urteil kam, ich weiß nicht, von München oder von Berlin kommt es, ja. Und bis Abend haben die hängen lassen. Abend hast du untergenommen, ja, das war ein Sonntag.
Jetzt habe ich eine Frage zu dem Willi.
Ja.
Den habe ich ja schon ein paar Mal in anderen Erzählungen auch schon gehört. Das war der Lagerälteste, haben Sie gesagt.
Ja.
Das muss ja eigentlich so ein richtiger Schläger gewesen sein.
Der war, also Grünwinkel hat er gehabt, ja, was bedeutet Berufsverbrecher. Mhm. Der war Bandit, ja, der hat im Zuchthaus in Deutschland gesessen. Und wenn er schon gesessen seine Strafe, wurde er nicht befreit, sondern in die KZ-Lager geschickt. Es waren noch viele solche Leute, um Kacke zu sein. Der war Volksdeutscher, der war Deutscher, ja. Der Willi, zweimal hat er niemanden am Leben zweimal, wenn er einen Mann sieht und was gefällt ihm, der hat ihn gleich totgeschlagen, ja, ja.
Ja, hat der die Wacht darüber gehabt? Konnte der mit jedem machen, was er wollte?
Was er wollte. Niemand hat ihn. Ja, der hat zwei sogenannte Peoples gehabt. Wissen Sie, was das ist? Ja. Der war homosexuell. Mhm. Da hat er zwei Burschen gehabt, ja. Zwei polnische Junge, die waren vielleicht 15, 16 Jahre. Die waren so vollgefressen wie ein Schwein, ja. Mhm. Ja. Und die haben immer sich umgedreht, ja, Knippel. Die haben die Kleinen, die waren Appellplatz, die haben sich immer umgelaufen, so wie ein Zirkus, die Zwerge rumlaufen. Ja, ja. Ja. Die sind immer, wenn Appell, wer nicht gerade steht, ja, gibt er über ein Gesicht mit dem Knüppel. Ja, die waren klein, die sind mitgeschlafen mit diesem Willi. Ende 1944. Vielleicht November oder Oktober. Mein Vater weckt mich auf, sagt er, Hermann, Herschel hat er mich gerufen, ja. Es sind eine Gruppe Juden von Ghetto Lodge, die letzten Juden von Ghetto Lodge gekommen. Und die haben mit sich mitgebracht Gebetzeuge, jüdische Gebetzeuge. Wissen Sie, Talit und Tfilin, ja, die Riemen.
Die Riemen, ja.
Ja, wir haben schon, sagte mein Vater mir, fast ein Jahr nicht gebeten. Jetzt haben wir Gelegenheit. Sage ich ihm, Papa, ich weiß, wir haben noch keine Uhren gehabt. Wir mussten noch gleich noch vielleicht Stunde, zwei stehen wir auf. Es steht für uns ein schwerer Arbeitstag. Lass mich zur Ruhe, ich gehe nicht. Auf dieser Fall. Tut mir weh, ja, dass ich vielleicht, das war vielleicht die letzte Bitte von meinem Vater gegenüber mir, was ich ihm nicht erfüllt, also nicht, was ich nicht gebeten habe, das geht nicht heute nicht so dran, aber dass ich einen der letzten Wünsche von ihm gegen mir, dass ich das nicht erfüllt habe. Kurze Zeit darauf hat er Typhus bekommen. Und ich jeden Abend, als ich von der Arbeit komme und den Mittag bekomme, ging ich in den Block hinein. Man darf sogar nicht hineingehen, weil man sich nicht anstecken wollte. Aber der Verantwortliche, ein Arzt, der dort war, der hat mich gekannt und hat mich reinlassen. Und ich habe also die Leute, die Typhus kriegen, Flecktyphus, 10 bis 12 Tage haben die hohes Fieber, 40, 41, und da brauche ich nichts essen, ja, aber trinken schon. Ja. Da habe ich in der Arbeit ein bisschen Essig geschafft und auch ein bisschen Zucker und mit Wasser so eine Limonade gemacht, habe den Fabian aufgehoben jeden Abend, ja, und ihn getrunken. Und habe ihn wieder niedergelegt. Das war ich vielleicht eine Woche dort, das, ja. Bis ich komme, einen Abend, der Arzt, der kann mich schon, der war auch von einem Städtchen in der Nähe von Chust, sagte mir, Hermann, du brauchst mir nicht hineingehen, dein Vater lebt mir nicht. Sag ich wollte ihn doch sehen. Also er hat noch gelebt. Ich habe ihn aufgehoben, wollte ihm trinken geben, er kann schon nicht mehr. Und da saß ich an den war auch so wie diese, also das waren dieselben Hütte, ja, saß ich und er in meiner Hand ist der letzte Atmen hinaus, ja. In diesem selben Abend ging ich zu dem Kapo von dem Begrabungskommando. Der war ein Jude von Saloniki und erzählte ihm, dass mein Vater gestorben ist. Und ich biete ihm, dass er mich für morgen umtauschen soll, dass er von seinen, die waren 21 persönliches Kommando für Begraben, dass er einen Mann von seinem Kommando in mein Kommando schickt, dass mir die Zahl stimmen soll und ich kann teilnehmen und begraben meinen Vaters. Ja, sagte er mir, ja, aber das kostet eine Portion Brot. Sage, du kriegst es. Ich habe ihm es gegeben, ja, das Brot, das ich diesen Abend erhalten habe. Zum Morgens, kann ich mich erinnern, waren 3 oder 4 solche Wagens, wie Rikschas, ja, mit 2 großen Rädern. Wir gingen von Block zu Block und da draußen liegen ein Tote, vielleicht sind solche Blocke, dass keine Tote waren, 2 Tote, ja, und man schmeißt hinauf auf die Wagens. An diesem Tag waren vielleicht 20 oder 22 Tote. Also die ganze, was ich weiß, wenn das voll, das Lager ganz voll war, waren da 2000, das weiß ich, ja, ich also niemand gesagt, 2000 Häftlinge, ja, wenn das voll war. Und wenn das war schon jeden Monat, in den letzten Monaten sind immer von Dachau immer 1000 neue Leute gekommen, ja. Das heißt, in den letzten Monaten sind 50% gestorben. Und 2000 sind einmal im laufenden Monat 1000 Leute umgekommen. Ja, also zum Morgen, wie wir die Leichen zusammennehmen gehen, gingen wir hinaus vom Lager und wir gehen in den Wald. Ein paar hundert Meter, kann ich mich erinnern, hat man die Wagen ausgelassen und dann sind die Leichen sich runtergeschubbt. Und da kommt ein SS-Mann mit einer Zwange, mit Handschuh und einer von den Saloniker Juden haben für jede Leiche das Maul geöffnet, das Munde geöffnet, geschaut, eine goldene Zähne hatte sie, der SS-Mann hat es rausgerissen, hat eine kleine Tasche gehabt, von Leihwand reingeschmissen. Ja. Das habe ich gesehen, einmal, ja, als ich mein Vater begleitet den letzten Weg. Dann hat man wieder die Leichen aufgeladen und wir schleppten die Wagen weiter, vielleicht noch ein halbes Kilometer durch den Wald, bis wir einen kleinen Platz, wo keine Bäume waren, und da sehe ich ein Grab bedeckt mit Zweigen von den Fichtenbäumen. In der Seite waren ein paar Leiter, die hat man runtergestellt.
Im Grab,
die Leute sind runter. Da sehe ich ein schreckliches Bild. Leiche, ja. Bedeckt mit Kalk, ja, weiß. Ja. Und da nimmt man die frisch Gestorbenen und man schmeißt sie hinein. Da gehen wieder runter ein paar Leute und machen das so wie Hering, ja, wie Sardinen, gelegt immer. Und in diesem Moment kommt mir ein Gedanke, dass ich vielleicht probieren, meinen Vater separat begraben. Es war ein alter Fachmann mit uns, das war schon war Februar, Ende 20 oder 22. Februar, ich weiß nicht heute. Ich weiß den jüdischen Datum oder den jüdischen Kalender, weiß ich genau. Wir kommen auch dazu, wie ich das wusste. Und der ist der alte Wachmann, der ist in der Seite, hat sich Feuer gemacht dort und hat nicht geschaut, dass die Leute, wenn die Leute fertig sind, der Kapo Moschiko hat er geheißen. Ja, der Kapo, der kommt zu ihm, wird geendigt und man marschiert wieder ins Lager rein. Da nehme ich eine Picke und fange an zu graben. Und ich habe gebeten einen von dem Kommando, dass er mir helfen, hat mir ein bisschen geholfen und habe den Vater extra begraben dort bei einem Baum. Da nehme ich eine Hacke und fest eingehackt in diesen Baum. Ich denke mir, wenn ich das durchlebe, dann wenigstens wissen soll, wo das Grab ist. Ja. Ich springe vorher, jetzt nach der Befreiung, Ende 46, anderthalb Jahre nach der Befreiung, kam ich wieder nach Deutschland, um das Grab sehen, vielleicht einen Grabstein stellen. Da habe ich schon nichts erkannt, das Ganze war einfach ausgehackt. Und die amerikanischen Militärbehörden haben das umgesetzt, habe ich schon einen Zaum gefunden, rum und rum, so dass ich in Landsberg bei Herrn Ludwig einen Grabstein gestellt und mit Erlaubnis den Grabstein hingestellt in die Seite bei dem Zaun, der noch bis heute steht.